Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und schönen guten Tag bei den Thekenphilosophen, der heute nur ein Thekenphilosoph ist, also ein Solo sozusagen, heute also ganz allein nur mit mir. Ich denke, das kriegen wir auch ab und zu mal geregelt. Ich wollte mich einfach noch mal kurz zum 1. FC Köln zu Wort melden. Ich habe das zum Teil auch bei Facebook schon geschrieben, was ich jetzt hier wiedergeben werde, aber eben auch noch ein paar andere Dinge, die ich da hinzufügen möchte. Es geht jetzt erstmal darum, das Spiel gegen Dortmund ist ja jetzt mehr oder weniger schon rauf und runter analysiert worden. Aber naja, also der Triumph des Kollektivs, so wie es genannt wird, das ist es nicht alleine. Das ist zwar richtig, aber man sollte vielleicht auch mal ein paar Spieler nennen, die wirklich herausgeragt haben. Welche Spieler überzeugen besonders? Man muss es jetzt einfach nochmal ganz klar sagen, dass wir einen wirklich absoluten Top-Torwart mittlerweile da in der Kiste stehen haben. Und obwohl er so eine Slapstick-Aktion ganz zu Beginn, als er da wirklich ein Luftloch geschlagen hatte, wo er den Ball eigentlich hätte schnappen sollen, versucht er zu fausten, faustet daneben. Das sah schon ein bisschen komisch aus. Und es gibt Torhüter, die sich davon auch beeindrucken lassen, die anschließend dann nicht so reagieren, wie er reagiert. Denn er hat dann wieder ein paar Abwehrreaktionen ausgepackt gegen Adeyemis Schuss, gegen Malen. Also da bleibt einem ja wirklich der Mund offen stehen, was der Mann alles hält. Also Marvin Schwäbe, das sage ich ganz klar, ist für mich jetzt schon in den Top 5 der deutschen Torhüter, und damit meine ich der Bundesliga-Torhüter, ein absoluter Klassekeeper schon, der dabei auch noch wie ein Feldspieler agieren kann, weil er mit dem Fuß, also wirklich den Ball streicheln kann, seine Pässe kommen immer genau richtig, scharf, genau auf den Mann, immer passend, das ist fußballerisch 1A, er könnte auch in der Abwehr spielen, sich am Spielaufbau beteiligen, das ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, wenn er das Niveau schon hält, dann ist es schon sehr gut, dann ist er schon auf einem sehr guten Weg. Aber wenn er dabei noch vielleicht noch ein bisschen dazulernt, Strafraumbeherrschung etc., dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er mittel- bis langfristig auch beim DFB eine Rolle spielt. Ich habe es jetzt auch auf Facebook bereits geschrieben. Im Moment finde ich es aber ganz gut, wenn alle eher nach Kevin Trapp schreien, weil was soll Marvin Schwäbe jetzt noch mit nach Katar fahren, um sich auf die Ersatzbank zu setzen, monatelang sozusagen hier rausgerissen zu werden. Ich denke, der Mann braucht dann auch, wenn die kleine WM-Pause oder große WM-Pause ist, auch eine Verschnaufpause, um sich dann wieder für die kommenden Aufgaben dann zu rüsten. Also dieses Ersatzbanksitzen, das können dann gerne andere übernehmen. Da wünsche ich dann auch einen Kevin Trapp viel Spaß bei. Ohne Zweifel ist Kevin Trapp ein toller Torwart. Aber ich glaube, ein Marvin Schwäbe ist ihm da schon auf den Fersen.
Wer ist noch hervorzuheben?
Ja, ich denke, dass man auch mal einen Florian Kainz hervorheben muss. Ein Mann, den ich wirklich nicht immer auf die allerhöchste Stufe gehoben habe, aber jetzt so langsam aber sicher muss man klar sagen, dass er sich ganz erheblich verbessert hat und dass er sich so Zug um Zug, also sein Niveau immer weiter angehoben hat und mittlerweile ist er auf einem Niveau, wo man sagen kann, auf den kannst du ja eigentlich nicht mehr verzichten. Und er hat wieder ein tolles Spiel geliefert für das Gegentor, wo er den Ball verliert, also für das 1-0, sagen wir mal so. Die Führung konnte er in meinen Augen nichts. Das war dann eher so ein Ding, wo Hübers beteiligt war, der ihn da anspielt, in einer Situation, wo er eigentlich den Ball nur verlieren kann. Also von daher hat er da keine Anteile dran. Aber dafür hat er sehr viele Anteile an positiven Aktionen des 1. FC Kölns, natürlich auch am Ausgleich. Aber so auch grundsätzlich, seine Standards werden immer besser. Eine Zeit lang waren die, ehrlich gesagt, nicht so gut, um es vorsichtig zu formulieren. Aber da haben wir mittlerweile eine ganz andere Qualität gesehen. Und Florian Kainz macht unheimlich viel Freude und ich hoffe, dass er dieses Niveau halten kann. Ja, was man zu Florian Kainz sagt, kann man eigentlich auch über seinen Landsmann sagen. Also Dejan Lubicic, der macht ja immer mehr Freude und auch dieses Mal wieder hervorragendes Spiel und vor allen Dingen das Tor war natürlich einfach großartig gemacht. Ja, da bleibt einem teilweise auch dann der Mund offen stehen, wie schon bei Marvin Schwäbe, wie eben schon erwähnt. Alles wirklich in einer sehr, sehr guten Art und Weise, wie er da momentan den Platz rauf und runterläuft. Er war ja auch der Laufstärkste, er hat es ja sogar geschafft. Ich denke, das ist wahrscheinlich der größte Erfolg, noch ein paar Meterchen mehr zu laufen als Flacco, also als Kiri, der diesmal den zweiten Platz noch hat, ich glaube mit 12,5 Kilometern und 12,6, so etwa 100 Meter mehr, hat dann tatsächlich Dejan Ljubicic gelaufen. Das heißt auch schon einiges und dabei hat er halt wirklich dann auch seine Torgefahr gezeigt. Also er wird immer besser, immer torgefährlicher und ich kann einfach nur hoffen, dass das sich weiter fortsetzt und ja, die beiden Österreicher machen Spaß.
Und wer hat noch gut ausgesehen?
Wieder einmal überragend war natürlich auch unser Kapitän Jonas Hector, er ist ja bereits eine FC-Legende, einer, der dem Verein trotz der vielen Top-Angebote der europäischen Großmächte die Treue gehalten hat und dabei seine Leistung trotzdem so gut wie immer abruft. Also es lässt sich ja jetzt auch nicht mehr nachweisen, aber ich behaupte schlicht und einfach, wir werden wahrscheinlich beim letzten Abstieg hätten wir vermeiden können, wenn er sich nicht im ersten Arsenal-Spiel 2017 so schwer verletzt hätte. Und da ist er nämlich die komplette Hinrunde ausgefallen. Und das war genau die Zeit, in der wir nur diese erbärmlichen 6 Punkte geholt haben. Und als er dann anschließend wieder spielen konnte, wurde es ja deutlich besser. Der Abstieg war aber nicht mehr zu verhindern. Aber jetzt auch wieder in einer Top-Verfassung und wie er das Tor mit initiiert hat, den 1:1 Ausgleich, also diese herausragende Flanke, dann auf den Neuzugang auf Linden Meiner schlug, der dann den Ball zu Florian Kainz weiterleitete, der dann den 1:1 Ausgleich machte. Diese ganze Aktion ist nur durch ihn zustande gekommen und daher auch ein erhebliches Beitrag geleistet hat zu diesem wirklich großartigen Spiel gegen Borussia Dortmund. Man kann bei ihm wirklich nur hoffen, dass er noch weiter für uns spielt, dass er den Vertrag noch einmal verlängert. Das wäre ganz toll. Und wie gesagt, für mich ist er jetzt schon eine FC-Legende. Nicht nur wegen dieses Spieles, um Gottes Willen. Das alleine würde ja auch nicht reichen.
Was ist noch zum Spiel zu sagen und wie ist die allgemeine Situation? Was ist mit Modest?
Es war, wie gesagt, eine Top-Leistung also des gesamten Teams. Das ist offensichtlich. Die ganze Mannschaft spielt wirklich für den anderen mit. Also jeder Einzelne spielt für den anderen mit und versucht halt wirklich diesen Mannschaftsgedanken zu leben. Das haben die verinnerlicht. Das hat Steffen Baumgart ihnen eingetrichtert. Und da ist natürlich Steffen Baumgart einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass die Mannschaft so funktioniert, dass sie auch an sich glaubt. Und das macht natürlich großen Spaß, das zu beobachten und das zu verfolgen. Und wie wir sehen, kommt ja auch eine ganze Menge dabei rum. Aber da bin ich dann schon der Meinung, dass Qualität auch eine Rolle spielt. Ich habe die einzelnen Qualitäten einiger Spieler jetzt eben schon hervorgehoben. Er hat Steffen Baumgart, wie ich finde, auch was ganz Richtiges zu Toni Modest gesagt, nämlich, dass uns schon seine Qualität fehlt, dass wir so einen eben zurzeit nicht haben. Das wird dann eben über das berühmt-berüchtigte Kollektiv aufgefangen. Aber das wird auch nicht immer funktionieren und hat auch in einigen Szenen noch nicht funktioniert. Bisher hat es uns noch nicht so viel gekostet. Aber das ist doch schon auffällig, dass einige, glaube ich, vergessen haben, was für Modest da für eine Qualität mitgebracht hat. Also alleine schon diese Torschüsse bei Sofortabnahme sozusagen. Also der Mann des ersten Kontaktes war für mich Toni Modest immer. Und das ist auch heute noch, wenn er denn angespielt wird. Und das ist ja das Problem scheinbar beim BVB. Das ist auch nicht mehr unser Problem, muss man auch ganz klar sagen. Und von daher muss man natürlich jetzt auch mal irgendwo den Haken dran machen. Jetzt war er das erste Mal wieder im Stadion. Dass er da ausgepfiffen wurde, fand ich irgendwo handelsüblich. Ich hätte es jetzt persönlich nicht gemacht, fand es auch ein bisschen überflüssig. Aber aufgrund der kompletten Vorgeschichte durchaus auch verständlich. Ich bin ihm letztendlich dankbar für viele schöne Siege, zu denen er mit seinen Toren ja uns verholfen hat. Aber er war eben nicht alleine entscheidend. Es ist auch das ganze Spiel auf ihn ausgerichtet worden. Und das findet eben jetzt nicht mehr statt. Ja, er ist jetzt weg. Von daher müssen wir dann auch lernen, einen Haken daran zu machen. Und wir hätten uns ja sowieso irgendwann aufgrund seines Alters von ihm emanzipieren müssen. Ja, und so geschieht das eben bereits etwas früher, nämlich schon in dieser Saison. Wie gesagt, das klappt bisher ganz gut. Aber in manchen Situationen fehlt halt noch einer wie er. Ich erwische mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich sage, Mensch, wenn da jetzt ein Modest gestanden hätte. Gut, letzten Endes ist es momentan
alles sehr positiv. Die Punkteausbeute ist ja großartig. Die ist ja sogar noch mal einen Punkt besser als zum vergleichbaren Zeitpunkt der Vorsaison. Wir sind also wirklich auf einem sehr guten Weg.
Sind die Schiedsrichter mittlerweile FC-Fans?
Ja, dass wir auch ein bisschen Glück haben bei den Schiedsrichterentscheidungen, das will ich gar nicht verhehlen. Also das ist schon sehr auffällig, dass momentan so gut wie alle 50-50 Entscheidungen für uns fallen. Und diesmal war es auf jeden Fall, naja, es war gar nicht 50-50. Also das Foul von Duda, da sage ich ganz offen, für mich war völlig klar, dass er jetzt rot bekommen wird. Ich hatte auch fest damit gerechnet, dass es auf jeden Fall nochmal den Videobeweis geben würde. Aber die haben sich das jedenfalls, wenn überhaupt, wenn sie sich nochmal angeguckt haben, sind sie zu einer Entscheidung gekommen, die ich zwar hinnehme, aber ja, nicht so richtig akzeptieren tue ich die natürlich schon, aber ich halte sie für falsch. Also er hätte eigentlich vom Platz gehört. Also Duda hat da einfach schlicht und ergreifend viel zu übertrieben agiert und das macht er ja nicht zum ersten Mal. Die gleiche Szene haben wir ja schon gegen Slowacko gesehen. Für mich nicht nachvollziehbar, dass er da so, ja, an einer Position, wo eigentlich kaum was passieren kann, so dahin geht und dann auch noch gegen ehemalige Mitspieler, wobei es erstmal völlig egal ist, wer das ist. Aber das war völlig überzogen, völlig übermotiviert. Ja, eigentlich wieder mal so eine Aktion von Duda, den ich fußballerisch wahnsinnig schätze, wo man aber andererseits dann auch wieder sagt, Mensch Kerl, was machst du eigentlich da? Nun gut.
Vor- und Rückschau zu Partizan Belgrad.
Ja, Partizan Belgrad schaut jetzt vorbei. Auf das Spiel freue ich mich natürlich schon sehr. Es ist toll, dass das jetzt schon wieder fast, na, Alltag ist es nicht, aber dass es auf jeden Fall zu unserer Planung dazugehört, ja, europäische Abende mitgestalten zu dürfen. Auch als Zuschauer ist man ja irgendwo Gestalter in so einem Spiel. Und ich freue mich schon, ich werde auch da sein und werde mir das Spiel im Nürnersdorf anschauen. Ja, und zu Partizan, da weiß man ja nicht so wahnsinnig viel drüber. Also bis auf Wikipedia-Wissen ist da nicht so wahnsinnig viel da. Natürlich erinnere ich mich an 74, 75, weil da war ich zu dem Zeitpunkt ja 10 Jahre alt, wurde 11. Und da kann ich mich erinnern, dass wir die wirklich mal aus der Radrennbahn geschossen haben. Und da habe ich mir jetzt dann tatsächlich nochmal das Buch von Frank Stephan vorgenommen, wo dann genau alle Spiele rund um oder aus der Radrennbahn dokumentiert sind. Und da hat er natürlich auch das Spiel des 1. FC Köln gegen Partizan Belgrad zusammengefasst. Das würde ich euch gerne mal zumindest Teile daraus vorlesen. Ja, vielleicht noch vorher, bevor ich da was den kleinen Part lese. Das war ja auch ein alter Bekannter vom Trainer Cic Tschaikowski, der ja aus Jugoslawien kam, aus Belgrad. Und natürlich kannte er Partizan sehr gut und da waren die halt beim Hinspiel am 27. November 74 und das hat Partizan mit 1-0 gewonnen und Cic Tschaikowski war aber nicht sonderlich beunruhigt und hat dann die Journalisten damit geneckt, dass er ihnen eine hohe Niederlage in Köln versprach. Also da hatte man tatsächlich noch ein bisschen sowas von der elitären Arroganz, die man beim 1. FC Köln ja manchmal gefunden hat. Es kam dann halt zum Rückspiel. Und ja, dazu gibt es erstmal Folgendes zu berichten. Es waren 18.000 Zuschauer da. In die alte Radrennbahn passten 28.000. Da sieht man mal, man war noch verwöhnt. Da lag also, das ist nicht bei jedem Europapokalspiel ausverkauftes Haus gewesen. Dann haben sie die erste Halbzeit total dominiert, der 1. FC Köln. Aber in dieser ersten Halbzeit dann gleich 2 Elfmeter verschossen. Also Konopka und Overath. Ich lese mal, Konopka zirkelte den Ball links am Tor vorbei und Overath donnerte das Spielgerät an die Querlatte. Dadurch blieb es bis zum Pausenpfiff ungerechterweise beim 0-0. Ja, nach der Pause hat der FC allerdings dann richtig Gas gegeben. Durch Tore von Overath, Löhr, Müller, Glowacz und zum Schluss Flohe traf man dann zum 4-0. Und beim Stande von 4-0 gelang den Jugoslawen zwar ein Anschlusstreffer, der kurzfristig den FC durcheinander brachte, aber am Ende hieß es dann verdient 5-1. Und um die Erinnerung noch komplett zu machen, auch Toni Schumacher hielt in diesem Spiel tatsächlich noch einen Elfmeter. Das war ja sowieso eine seiner Spezialitäten. Deswegen hatten also dann in der ersten Halbzeit die Elfmeterschützen doch ziemlich versagt. 3 Elfmeter und alle 3 konnten nicht verwandelt werden. Ja, wir werden sehen, wie das jetzt am Donnerstag abläuft. Das ist natürlich ganz schwer zu der heutigen Mannschaft vom Partizan Belgrad was zu sagen. Nur, dass sie jetzt in den ersten beiden Spielen gegen unsere anderen Gruppengegner jeweils unentschieden gespielt haben. Das zeigt ja davon, dass sie zumindest ja auf der einen Seite zwar schlagbar sind, aber auf der anderen Seite auch in der Lage sein könnten, uns Probleme zu bereiten. Also ich denke, dass wir dieses Spiel natürlich gewinnen sollten, eigentlich auch gewinnen müssen. Heimspiele sollten grundsätzlich gewonnen werden und von der Spielstärke her könnte das eigentlich passen. Aber wie wir ja alle wissen, jedes Spiel läuft anders und von daher ganz schwierig, da jetzt was vorherzusagen. Ich lasse mich überraschen, freue mich aber auf europäische Luft- und Flutlichtspiele mit europäischem Rahmen. Die machen einfach doppelt so viel Spaß. Hoffen wir mal, dass wir ein Spektakel geboten bekommen. Apropos Spektakel, da kommt ja am Wochenende was auf uns zu, nämlich das Derby.
Das Spiel in Mönchengladbach.
Ja, ich hatte vor ein paar Tagen noch vor dem BVB-Spiel eher gemischte Gefühle, aber dann kam der Samstag. Erst natürlich der großartige Sieg des ersten FC Köln, weil du natürlich immer ein bisschen Glück brauchst, auch gegen eine Mannschaft wie Dortmund. Aber letzten Endes eine tolle Top-Leistung, auf der du ja wirklich aufbauen kannst. Ja, und dann jetzt eine Woche später oder 8 Tage später dann das Spiel in Mönchengladbach. Da bin ich wirklich gespannt, weil Mönchengladbach hat ja verloren, 5-1, also so richtig schön satt verloren. Und da weiß man natürlich nie so genau, ist das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil. Sie werden jetzt nicht gerade, ja, wie soll ich sagen, vor Selbstbewusstsein strotzen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, ja, diese 3 Niederlagen am Stück jetzt gegen Köln, das ist man in Gladbach ja überhaupt nicht gewöhnt. Ich würde am liebsten sagen, gewöhnt euch schon mal dran, Freunde. Aber es ist natürlich, ja, es ist klar, dass sie das gegen uns kompensieren können. Erstens das für die, ja, 5-1 Schlappe gegen Bremen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die letzten 3 Niederlagen da. Wird man in Mönchengladbach nach Dürsten den ersten FC Köln jetzt wirklich seine Grenzen aufzuzeigen? Ich habe aber heute noch von Otto Kleff gelesen, der hat in einer Bildkolumne oder in einem Bildartikel gesagt, dass er sieht, dass Köln ja Power im Arsch hätte. Und ich finde, da hat er vollkommen recht. Und diese Power vermisst er bei seinen Fohlen. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich dieser Trend fortsetzt. Muss ja nicht immer einen korrekten Sieg sein. Unentschieden täte auch gut, aber naja. Wenn man jetzt gerade den BVB geschlagen hat, dann will man natürlich auch die andere Borussia schlagen. Also es wäre nicht schlecht, wenn der 1. FC Köln seine Siegesserie, die er ja seit neuestem gegen Gladbach hat, sowas kennt man ja gar nicht, dass er die fortsetzt, damit man sich halt ein bisschen dran gewöhnt. Und ich hätte nichts dagegen, das zur Gewohnheit oder gar zur Tradition werden zu lassen.
Was ist mit Schwaber anders?
Ja, ich hatte das auch gehört. Es war allerdings nur aus der Bild-Zeitung gekommen. Das ist ja nicht gerade mein bevorzugtes Medium, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auf der anderen Seite sind die natürlich eigentlich auch ganz gut informiert. Wenn man also wirklich diesen Slogan spürbar anders tatsächlich zur Debatte oder zur Diskussion stellt, dann kann ich einfach nur sagen, richtig so. Ich war nie ein Freund dieses Slogans, weil ich A, der Meinung bin, dass der 1. FC Köln das eigentlich gar nicht braucht. Der 1. FC Köln ist in meinen Augen eine so starke Marke, dass er für sich steht. Er braucht definitiv nicht irgendeinen Claim, einen Slogan oder irgendeinen Marketing-Spruch. Von daher bitte gerne weg. Und meines Erachtens, das Schlimme war an spürbar anders war nicht der Spruch an sich, weil der ist ja jetzt auch nicht völlig falsch. Also wir sind natürlich ein bisschen anders drauf als viele andere Vereine. Nur das sind andere Vereine in Bezug zu uns eben auch. Also es könnte sich jeder Verein diesen Claim anheften und sagen, guck mal, wir sind spürbar anders. Oder fast jeder. Aber ich finde, man braucht das gar nicht. Das hatte ich eben schon gesagt. Und vor allen Dingen, es war eine gewisse Zeit lang auch so eine Art Lebenseinstellung daraus geworden. Es war so ein bisschen die Karnevalisierung des Fußballs. Dieses, ach komm, ist doch ja, wenn wir mal wieder verloren haben. Hauptsache, wir sind spürbar anders. Wir singen kölsche Lieder, alles ist jod, alles ist schön. Hatte für mich immer so ein bisschen den Anstrich der Anspruchslosigkeit. Und ich finde, das passt nicht mehr, Gott sei Dank, zu unserem ersten FC Köln, der jetzt endlich das, was ich auch seit Jahren mir schon gewünscht habe, mit dem Anspruch auf den Platz geht, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und ich finde, da passt einfach spürbar anders nicht mehr. Du solltest einfach, das Ding ist 1. FC Köln, Punkt aus, Mickey Maus, Ende. Mehr brauchst du nicht, weg mit diesem Slogan und damit soll es dann auch für heute gut sein.
Feierabend.
So, das war unser Solo für heute. Oder mein Solo heute mal. Das wird natürlich nicht ständig vorkommen. Wir werden natürlich hier auch weiter Gäste empfangen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal auf die WM-Ausgaben hier verweisen. Wir hatten in der ersten Folge die Weltmeisterschaften 1930 bis 1950 besprochen. Wir, das sind Thomas Wagner von RTL und meine Wenigkeit. Und das werden wir jetzt weiter fortsetzen. Das heißt, bei der nächsten Ausgabe wird es um die Weltmeisterschaft 1954 gehen. Und dann, je nach Ausgabe, kommt dann immer eine Weltmeisterschaft dazu. Und so werden wir uns vorarbeiten bis 2018, bis es dann irgendwann an die Weltmeisterschaft in diesem Jahr gehen. Dazu muss natürlich auch was gesagt werden. Kein Mensch hätte sich das gewünscht, dass sie so abläuft, wie sie nun ablaufen wird. Aber die Weltmeisterschaften vorher, die verdienen es natürlich gehört zu werden. Da gibt es wahnsinnig viel Interessantes. Natürlich auch schon da FIFA-Mauscheleien, die auch da schon eine Rolle gespielt haben. Natürlich alles Kleinkram gegenüber diesem Wahnsinn, den man da in Katar vorhat. Trotzdem werden wir diese WM-Ausgaben machen, weil es einfach Spaß macht, über Turniere der Vergangenheit zu sprechen. Und wir werden uns, wie gesagt, so langsam aber sicher dann der Aktualität nähern. Bei der nächsten Ausgabe jedoch wird es erstmal um die WM 54 gehen. Die ist ja aus deutscher Sicht ganz ordentlich abgelaufen. Das weiß ja wohl jeder. Aber wir haben noch sehr viele Infos nebenbei gesammelt. Und ich denke, es ist für jeden was dabei, was man vielleicht noch nicht gehört hat. Und von daher, hört doch einfach mal rein. Macht ruhig ein bisschen Werbung dafür. Abonniert uns sowieso und dann geht die ganze Sache hoffentlich auch ordentlich weiter. Für heute ist damit Schluss. Ich bedanke mich bei euch. Die Thekenphilosophen sagen in dem Fall, ein Thekenphilosoph sagt damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.